Deutschlandfunk, Bücher für junge Leser.
Mit Ute Wegmann und der besten Siebenjurorin Christine Lötscher aus der Schweiz. Christine Lötscher, Sie sind natürlich nicht nur beste Siebenjurorin, sondern auch Hochschuldozentin für Literatur am Institut in Hildesheim und in Zürich. Was genau unterrichten Sie?
Im Moment unterrichte ich in Zürich ein Seminar zu Krimis, und zwar Krimis in Literatur und Fernsehen. Da haben wir eine kleine Tour durch aktuelle Fernsehkrimis gemacht und sind jetzt bei Chandler gelandet. Und in Hildesheim habe ich jetzt gerade ein Seminar zum Sound der Jugendliteratur begonnen, wo es darum geht, herauszufinden, was das eigentlich ist. Wir reden ja immer über Sound. Das sei so toll, so musikalisch, was wir lesen und was uns gefällt. Und da versuchen wir herauszufinden, was das ist.
Und damit ist im Grunde genommen der Rhythmus der Sprache gemeint.
Der Rhythmus der Sprache, aber auch Sachen wie Klang der Sprache, das Lyrische in der Sprache, das halt in der Jugendliteratur eigentlich immer da ist.
Wir zwei stellen heute die besten 7 Bücher des Monats Mai vor, ausgewählt von 30 Jurorinnen und Juroren aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Und wir beschäftigen uns zum Beispiel mit den 20 wichtigsten Dingen im Leben, einer zweiten Arche, mit dem Zusammenhang zwischen Hühnern und Klimawandel, mit der Erinnerung an einen Menschen, den man verloren hat oder auch eine Heimat, die man verloren hat, und mit dem Anderssein. Alles, was du brauchst, lautet der Titel des schmalen Bändchens, das hier in schönen gedeckten Farben vor mir liegt. Ein Kind schaut in einen hochkant stehenden riesigen Koffer, neugierig. Was braucht man denn? Was nimmt man denn mit, wenn man nur einen Koffer hat, egal wie groß der ist? Der Schriftsteller Christoph Hein, geboren 1944, aufgewachsen nahe Leipzig, bekannt durch Theaterstücke und Prosawerke wie Trutz oder Glückskind mit Vater, hat auf 86 Seiten das Wichtigste zusammengestellt und Rotraud Susanne Berner hat die Bilder dazu geliefert. Christine Lötscher, eine persönliche Rückschau kann man sagen. Was erachtet denn Hein als wichtig?
Er erzählte am Anfang, wie er seinen Koffer gepackt hat. Er musste ins Krankenhaus als Kind und wollte alles Mögliche mitnehmen. Am Schluss waren es 4 Koffer. Und die meisten hat er im Krankenhaus dann überhaupt nicht ausgepackt. Und wichtig sind, wie wir ja ahnen, eben nicht die Dinge, sondern es gibt ein paar Dinge, so Kuscheldecke, Kuscheltier, sowas, vielleicht auch ein Buch und so weiter. Aber die wichtigen Dinge sind eigentlich die, die mit Beziehung zu tun haben, die auch mit menschlicher Fantasie zu tun haben. Und was er macht, was ich sehr schön finde in diesem Buch, ist eigentlich so ein Gegenprogramm zur Frage, was brauchen wir denn so an Besitz oder der Besitz ist das, was uns ausmacht. Das Gegenprogramm, das er entwirft, ist eigentlich eine kleine Anthropologie. Also er sagt, was macht den Menschen eigentlich aus? Und eben das sind Beziehungen, Freundschaft, Liebe, auch dieses Gefühl des Verliebtseins. Damit beendet er das Buch, was ich wahnsinnig schön finde. Er beginnt es mit Freundschaft und endet mit Verliebtsein, weil das plötzlich denn ja einfach die Welt des Menschen so unglaublich ausweitet.
Jetzt haben Sie schon gesagt, Kuscheldecke und Fahrrad kommt natürlich trotzdem vor und natürlich die Mutter und Geschwister. Die Erzählhaltung, was ist das für eine Erzählhaltung? Da schaut ja eigentlich ein erwachsenes Ich und richtet sich an ein kindliches Ich.
Ja, man spürt dieses erwachsene Ich schon zum Teil sehr stark. Also ich möchte jetzt nicht böse sein, aber manchmal hat es so einen leicht onkelhaften Ton, was aber die Qualität des Buches überhaupt nicht schmälert, weil es eben auch in den Momenten, wo Hein wirklich in seine Erinnerung reingeht, wo man den Jungen spürt, der er vielleicht mal war, aber der vielleicht auch jetzt entsteht in seine Erinnerung, das sind die Momente, wo ich es wirklich literarisch ganz stark finde, wo seine große Poesie und Kraft bekommt.
Rotraud Susanne Berner, die renommierte Illustratorin, hat inspirierende Gemälde geschaffen. Anders kann man es gar nicht sagen. Von ganz großer Kraft. Was macht das Kraftvolle an Rotraud Susanne Berners Illustrationen aus?
Da fallen mir zuerst die Farben ein. Sie macht so riesige Räume auf in der Konstellation der Farben. Und es gelingt ihr durch diese Komposition, unsere Fantasie so richtig in Gang zu bringen. Also unabhängig, ob man den Text schon gelesen hat oder nicht. Man liest vielleicht den Titel, denkt, aha, Geschichten brauchen wir oder Bett ist ein schönes Beispiel. Und dann sieht man ein Kind unter der Bettdecke mit einer Taschenlampe und einem Buch und alles ist da. Also es strömen unsere eigenen Erinnerungen aus uns heraus. Und das gelingt ja einfach ganz gut, diese Räume aufzumachen.
Christoph Hein und Rotraud Susanne Berner, Alles, was du brauchst, die 20 wichtigsten Dinge im Leben, erschienen ist der Band im Hansa Verlag ab 6 Jahre. Das Wichtigste, wenn der Regen alles überschwemmt und das Wasser die Erde flutet, ist ein Boot. Oder vielleicht eine Arche. In der Bilderbuchgeschichte des österreichischen Kinderbuchautors Heinz Janisch, der vielfach mit Preisen ausgezeichnet wurde, gerade 2018 erhielt er den österreichischen Kunstpreis für Kinder- und Jugendliteratur für sein Gesamtwerk. Dort in der Geschichte läuft ein Mann barfuß, bärtig und langhaarig durch den Regen, durch eine karge Landschaft zum Meer und reißt voller Verzweiflung die Arme hoch, weil er von Noah vergessen wurde. Die Arche verschwindet gerade am Horizont. Dieser Mann trägt den Namen Aleph. Christine Lötscher, was tut er?
Dieser Aleph sieht, dass er nicht der Einzige ist, der zurückgeblieben ist. Es kommt nämlich auch ein Einhorn, es kommen alle möglichen Fabeltiere, die wir auch schon aus der Antike kennen, alte Fabeltiere, die sich in der Menschheitsgeschichte immer wieder gehalten haben, die wurden auch vergessen. Und dann baut er eine zweite Arche für diese metaphorischen Wesen, für den Menschen und seine Einbildungskraft, für die Mythen auch der Menschen. Es geht ja nicht ums pure Überleben, sondern eben auch darum, was das Leben ausmacht. Und dafür stehen die Fabeltiere.
Das Ganze ist ein Bilderbuch. Es sind Kaltnadelradierungen von dem angesehenen Schweizer Künstler Hannes Binder. Was macht die Besonderheit dieser Bilder aus?
Diese Bilder sind unglaublich. Also ich bin schon seit vielen Jahren eine begeisterte Betrachterin von Hannes Binders Bildern, seiner Bücher. Er macht auch Bücher für Erwachsene, bei denen er teilweise den Text selber schreibt. Was ich an diesem Bilderbuch ganz wunderbar finde, ist diese dreidimensionale Gestaltung dieser Naturgewalten. Denn zu Beginn kommen die Fabeltiere, die Arche wird gebaut, man geht auf die Arche und dann geht es erst richtig los. Dann sieht man, wie Himmel und Wasser und Wolken und Wellen zu einer riesigen, eben dreidimensionalen, bedrohlichen Masse werden. Und ich habe noch selten so viel Leben gesehen in etwas so, ja, eindimensionalem, könnte man sagen, wie einfach Flut. Allein schon sich diese Naturgewalten anzuschauen, ist unglaublich spannend.
Wie kann man die Bilder so ein bisschen beschreiben für jemanden, der jetzt Hannes Binder nicht kennt?
Er arbeitet einfach schon durch seine Technik mit zarten Linien, aus denen dann Schraffuren werden und die dann eben dieses Dreidimensionale bekommen. Es ist eigentlich so ein Chiaroscuro, sehr viel Schwarz und Weiß, aber dann eben auch mit allen Grautönen dazwischen. Das ist eigentlich die ideale Technik, um Wind und Wetter zu zeichnen.
Die beiden haben ja schon ein weiteres Bilderbuch zusammen gemacht, also auch ein Bilderbuch für Kinder. Ich ging in Schuhen aus Gras im Jahr 2013. Auch das war damals auf den besten 7 der besten Liste des Deutschlandfunk. Ein Plädoyer für das Anderssein und den Respekt, illustrativ ein großer Wurf, die Arche, die mit den Fabelwesen mitten im Hier und Jetzt in einer Stadt aufsetzen wird. Das ist eine ganz tolle Idee von Hannes Binder. Die zweite Arche von Heinz Janisch und Hannes Binder erschienen im Atlantis Verlag für Kinder ab 6 Jahre. Heinz Janisch hat seine Figuren gerettet. Im nächsten Bilderbuch jedoch geht's ums Abschiednehmen. Ein bisschen wie du, a little like you. Ein englischsprachiger Untertitel, ein zweisprachiges Buch. Geschrieben hat die Geschichte Lilly Axer, bebildert hat Christine Abbey. Aber eigentlich ist es ein Gemeinschaftswerk zusammen mit Henry Dennis und Jarai Fofana. Die Schriftstellerin Lilly Axter ist eine deutsche Theaterautorin und Regisseurin mit Wohnsitz in Wien und sie erzählt, und jetzt zitiere ich den Beginn dieser Geschichte, alle, die für Mom Kioma wichtig waren, treffen sich heute in ihrer Wohnung in Wien und erinnern sich. Und eine von diesen allen ist Terry, 9 Jahre alt. Sie erinnert sich ebenfalls an die beste Freundin ihrer Mutter und sie erinnert sich anhand der Gegenstände und anhand der Worte, die zurückbleiben. Wie erleben wir diese Geschichte über das Abschiednehmen, auch vor allen Dingen in ihrer Zweisprachigkeit?
Ja, ich glaube, diese Zweisprachigkeit, die steht für eine Doppelheit in allem oder so für eine Vielschichtigkeit in allem. Es fängt eigentlich so an, dass man auf dem Cover von diesem Mädchen Terry ganz scharf angeschaut wird. Also ich habe noch selten eine Figur in einem Bilderbuch gesehen, die mich so direkt anschaut. Man schaut immer sie an und man schaut aber auch durch ihre Augen sozusagen auf diese verschwundene Mom Kioma, die nicht mehr da ist, die aber ihr Role Model ist. Und so geht es in dieser Doppelung eigentlich immer um Trauer, aber eben auch um Identität. Also ich erzähle mir, oder Terry erzählt sich, wer sie ist, durch ihre Beziehung zu dieser verstorbenen Frau, die sie eben sehr bewundert, die auch zwischen zwei Welten gelebt hat.
Genau, Terry ist ein schwarzes Mädchen, muss man sagen.
Genau, das muss man sagen. Sie kommt auch aus Afrika und Mom Kioma kam aus Lagos als Flüchtende und hat dann auch immer gesagt, ich will gar nicht an einem Ort sein. Ich bin gerne in Wien, weil ich frei sein will. Und da kommt auch durch, dass es etwas mit LGBT zu tun hat. Aber das wird jetzt nicht groß aufgetragen, sondern es ist eher diskret. Sie will frei ihre Identität leben, aber sie hat doch noch die Beziehung zu Afrika. Und das Mädchen nimmt das auf. Und in der Sprache ist manchmal auch ein unterschiedlicher Ton angeschlagen. Es ist nicht eins zu eins übersetzt, was jetzt, ja, sagen wir mal, das Atmosphärische betrifft, sondern da sind wirklich auch zwei Welten in diesen zwei Sprachen drin.
Tatsächlich erzählt der englische Text an einigen Stellen wirklich andere Momente, andere Augenblicke, andere Gefühle. Farben, Figuren, Papier, die Grafik, das alles ist großartig aufeinander abgestimmt. Wie lassen sich die Illustrationen sonst noch beschreiben?
Besprochen haben, sie haben nämlich auch so eine Vielschichtigkeit. Also auf der einen Seite sind die Farben ganz stark und opak in gewisser Weise, also die Farben in den Räumen, da gibt es auch viel Rot und viel Gelb. Und gleichzeitig gibt es so transparente Dinge. Zum Beispiel so ein Rock, den Terry über die Hose anzieht. Das war schon auch schon im letzten Bilderbuch, dass es so eine Art Aufklärungsbuch war von Christine Abbey und Lily Axter, war das immer da. Also dass so die Geschlechtszuordnungen über die Kleidung zum Beispiel, dass das immer überlagert war. Da zieht sich wirklich etwas durch, wo man auch sieht, wie eng die beiden und eben jetzt in diesem Fall auch die vier zusammenarbeiten.
Ein großartiges Bilderbuch, ein bisschen wie du, A Little Like You von Lily Axter und Christine Abbey unter Mitarbeit von Henry Dennis und Jarai Fofana. Ab 7 Jahre erschienen ist das Buch im Zaglossus Verlag. Es ist ein kleiner österreichischer Verlag, der mit diesem Buch seine Premiere, kann man sagen, auf den besten 7 der Deutschlandfunk-Bestenliste feiert. Auch im folgenden Bilderbuch geht es um einen Verlust und das Erinnern. Oder vielleicht muss man sogar sagen, das im Leben halten. Jawlensky mit ihren Augen. Von Bette Westerer, einer niederländischen Kinderbuchautorin, die Bilderbücher, Gedichte, aber auch Kinderlieder schreibt und als Übersetzerin arbeitet. Die Auseinandersetzung mit dem Tod scheut sie im Kinderbuch nicht. Einen großen Erfolg hatte sie auch in Deutschland schon mit dem Titel Überall und Nirgends. Und dort, wie im vorliegenden Buch, illustrierte Silvia Wewe, eine renommierte Illustratorin, die bereits 150 Kinderbücher bebilderte und auch als Dozentin für Illustration an der Hochschule der Künste in Arnheim arbeitet. Wer ist Jawlensky, Christine Lötscher, und wessen Augen sind gemeint?
Also ich dachte zuerst, es ist eins dieser Bilderbücher, das sich mit einem Maler beschäftigt, Alexei Jawlensky. Das tut es zwar, aber nicht so, wie man denkt. Es ist nämlich ein kleiner Junge, dessen Augen im Mittelpunkt stehen. Und dieser Junge, der trauert um seine tote Mutter. Und was ich wirklich sehr eindrücklich finde, was mir unglaublich gut gefallen hat, ist, dass diese Trauer ist nicht einfach der Anlass, um ein Buch über Kunst zu machen. Es wird in Text und Bild wirklich ganz greifbar, warum Menschen überhaupt Kunst brauchen. Und zwar wirklich existenziell. Denn dieser Junge hat Gefühle und die fühlt er ganz schwammig, wie das so ist. Und dann fängt er an zu zeichnen. Er fängt an, die ganze Welt so quasi zeichnend sich anzueignen. Und er macht das alles für die Mutter. Die ist im Himmel, wie der Vater gesagt hat, und schaut auf die Welt herab. Und der Junge zeichnet sie und findet auch seinen eigenen Platz. Und es endet dann damit, dass er ein Selbstporträt ans Fenster hält und sagt, Mama, schau mal, das bin ich.
Die Bilder sind oft Totalen von der Landschaft, dem Dorf, auch dem Haus, dem Nachthimmel. Wie lässt sich denn der Stil, in dem Silvia Wewe nun gezeichnet, illustriert hat, wie lässt sich der Stil beschreiben?
Ja, der erinnert natürlich schon sehr an Jawlensky. Also wenn man die Bilder von Jawlensky kennt, dann ist der Wiedererkennungsfaktor sehr groß. Sie arbeitet sehr mit Ausschnitten. Es gibt dann so wie Ketten von Rahmen. Also das Auge, das Fenster, der Acker, ja, der ja auch abgegrenzt ist, also in der Landschaft. Das hat in gewisser Weise so eine melancholische Energie, aber eben auch eine verspielte. Also ich finde es ganz faszinierend, diese Bilder anzuschauen.
Und der Bezug zu dem russisch-deutschen Maler Jawlensky ist natürlich immer wieder überall gegeben durch die Augen, weil auch in seinen Bildern tauchen ja Augen als ganz wichtiges Merkmal auf, die herausragend eigentlich sind.
Ja, und wichtig ist vielleicht wirklich nur, es geht Jawlensky und eben auch dem Jungen darum, das Unsichtbare sichtbar zu machen. Deswegen sind die Augen auch so zentral. Und ich finde, das ist wirklich ein wunderbares Buch darüber, wie Kunst das Unsichtbare sichtbar macht.
Bette Westera und Silvia Wewe, Jawlensky mit ihren Augen, aus dem Niederländischen, 32 Seiten, erschienen im Verlag Freies Geistesleben ab 5 Jahre. Auch der Kinderroman Emilia und der Junge aus dem Meer kommt aus den Niederlanden. Annette Schaap hat zuerst Illustration, später Schreiben studiert. Sie hat zahlreiche Bücher bebildert, darunter auch Bücher von Christine Nöstlinger, Paul Biegel oder auch Astrid Lindgren. In dem hier vorliegenden umfangreichen Kinderroman von 400 Seiten hat sie nicht nur Kapitelvignetten, sondern auch doppelseitige Schwarz-Weiß-Bilder eingefügt. Es geht um ein kleines Mädchen, genannt Lämpchen mit P. Sie lebt mit ihrem Vater, der nur noch ein Bein hat. Er ist Leuchtturmwächter auf einer Halbinsel. Jeden Abend zündet sie mit Streichhölzern das Licht im Turm an. Man beginnt zu lesen und ist sofort hineingezogen in die Atmosphäre und Poesie dieser Geschichte. Wie ging es Ihnen, Christine Lötz?
Ja, mir ging es genauso. Ich habe angefangen zu lesen und dachte, aha, das ist so neoviktorianisch, armes Kind, grauenhafte Welt. Aber irgendwie merkt man schon in der Sprache, dass da etwas leuchtet. Und es gibt eine wunderbare Bewegung, wenn man das so kurz zusammenfassen möchte. Es fängt an in diesem Leuchtturm, der Vater säuft halt auch noch und dann irgendwann schafft er es nicht, das Licht anzumachen, wird dafür bestraft, wird eingesperrt in diesen Leuchtturm und alles wird so grauenhaft, wie es nur sein kann. Das Mädchen wird weggeschickt und es ist das Gefühl der absoluten Gefangenschaft. Und was dann passiert über den ganzen Verlauf des Romans ist, wie daraus einfach alle Türen aufgerissen werden. Und ich habe das noch selten erlebt bei einem Kinderbuch, dass man das Gefühl hat, so richtig am eigenen Leib zu erfahren, wie man in die Freiheit hinaus segelt, buchstäblich am Ende.
Wobei man am Anfang denkt, dieses arme Mädchen kommt in ein Haus, wo sie arbeiten soll, sie soll im Haushalt mithelfen, sie soll die Schulden des Vaters mit abtragen und ausgerechnet dieses Haus, da hat man halt gesagt, da lebt ein Monster in einem Zimmer und dieses Monster in Anführungsstrichen entpuppt sich als ein Junge, so viel kann man vielleicht verraten, dem sie dann begegnet.
Was man noch sagen darf, ist, dass diese Freundschaft, die Freundschaft zwischen dem Mädchen und diesem Monsterjungen in Anführungszeichen, das finde ich etwas vom Schönsten, was ich gelesen habe, auch in letzter Zeit in Sachen Mensch-Tier-Beziehung. Das ist ein Thema, das auch groß in der Kinderliteratur kommt. Also wie das mit so klassischen Fantasy, auch Gothic-Horror-Elementen verbunden wird. Aber letztlich hat man doch immer das Gefühl, man ist hier in unserem heutigen Leben.
Annette Schaap, Emilia und der Junge aus dem Meer. Erschienen ist das Buch bei Thienemann. Das Buch hat übrigens den Goldenen Griffel gewonnen. Ich würde sagen, das Buch ist ab 10. Alle Angaben zu den Büchern, zum Beispiel Übersetzer und so weiter, finden Sie auf der Deutschlandfunk-Seite deutschlandfunk.de. Die Mütter fehlen in dem ein oder anderen Buch, auch im nächsten, Junge ohne Namen. In Goldprägung ist der Titel auf einen kartonartigen Einband gedruckt und das Buch beginnt gleich auf der Coverseite. Heute ist der Schlamm trocken und verkrustet und weht in meine Augen. Heute habe ich Geburtstag. Die ersten beiden Sätze des Romans von Steve Tasane, dessen Namen wir nicht wie üblich auf dem Cover lesen. Er hat die Geschichte eines Flüchtlingskindes und seiner Freunde aufgeschrieben. Es ist nicht seine eigene Geschichte, das hat er betont. Aber er hat diese Geschichte, die er hier aufgeschrieben hat, mit eigenen Empfindungen, mit eigenem Erleben angereichert. Er selber ist der Sohn eines Flüchtlings und ihm war viel wichtiger, in diesem Buch zu dokumentieren, wie sich Fremdsein anfühlt. Wir wollen leben und deshalb habe ich Junge ohne Namen geschrieben. So sind die letzten Sätze. Wie und was erzählt Steve Tasane?
Ja, was ist eigentlich schnell gesagt? Es geht um eine Gruppe von Kindern in einem Flüchtlingslager, wo grauenhafte, also unvorstellbar schreckliche Zustände herrschen. Es kümmert sich niemand um diese Kinder, es ist nicht genug zu essen da. Sie werden von Wachleuten verprügelt, wenn sie frech sind oder auch nur schon, wenn sie Kontakt mit irgendwelchen Verwandten aufnehmen wollen außerhalb des Lagers. Aber das Wie ist eigentlich das Interessante. Also Steve Tasane ist ja ein Slam-Poet und er hat diese harte, kurze Sprache. Ja, manchmal fühlt es sich an wie Schläge, wie er erzählt, also wie diese Stimmung evoziert wird in dem Lager. Und es gelingt ihm, diese Gruppe von Kindern, die Kinder haben übrigens, das muss man auch noch sagen, nur Buchstaben als Namen, weil sie ja einfach eben Nummern sind, nicht richtige Individuen, sie haben keine Pässe, deswegen ergeht es ihnen auch so. Diese Kinder werden dermaßen lebendig, einfach nur durch die Dialoge, durch das Zusammengeschweißtsein. Und die Geschichte, die erzählt wird, ist in jeder Hinsicht grauenhaft. Es gibt zwar Leute, die versuchen, diesen Kindern zu helfen, das gelingt nur sehr partiell. Aber was die Kinder vor allem tun, ist sich gegenseitig unterstützen, eine Gemeinschaft zu bilden. Und deswegen erträgt man das überhaupt, diese Geschichte zu lesen. Und es ist etwas, ja auch etwas Schönes über Menschen da drin, auch weil diese Kinder so ganz auf sich allein gestellt die Dinge, soweit sie können, in die Hand nehmen. Und dieser sehr rhythmischen Sprache gibt es einen Satz, der immer wieder kommt, und das ist eigentlich der magische Satz: Wer will spielen? Und diese Kinder wollen immer spielen. Ganz egal, was passiert, sie spielen einfach und das lassen sie sich nicht nehmen.
Und sie sind unterschiedlichen Alters und finden dennoch als Gruppe zusammen. Ab welchem Alter, würden Sie sagen, kann man den Roman empfehlen?
Das kommt sehr auf das Kind an. Ich würde jetzt mal sagen, vielleicht generell ab 12. Aber wenn jemand schon früher sich gerne mit diesen Fragen auseinandersetzen möchte, könnte man es auch mit 10-Jährigen probieren.
Sie haben es schon beschrieben, eindrückliche Bilder hat Steve Dasane gefunden, für das Thema einen Platz zu finden. Denn darum geht es letztendlich, die Hoffnung nicht aufzugeben und einen Platz auf dieser Welt zu haben, wo man zu Hause ist. Junge ohne Namen, aus dem Englischen erschienen, im Fischer Verlag. Viele Flüchtlinge verlassen ihre Länder, weil sie auf ein besseres Leben hoffen, ein Leben ohne Hunger, ein Leben mit einem Zuhause, mit einer Arbeit. Schuld oft an diesen schrecklichen Situationen vieler Menschen, wie jetzt gerade auch in Afrika durch die Sturmflut, ist unter anderem der Klimawandel. Dadurch kommt es gehäuft zu Orkanen, Überschwemmungen oder Dürreperioden. Eine deutsche Familie hat sich darüber Gedanken gemacht, Familie Steingässer. Und während die Mutter Jana aus der Sicht der Tochter alles erzählt, hat der Vater jede Menge Fotos gemacht. Denn diese Familie hat sich auf mehrere Reisen an verschiedene Orte der Welt begeben, um die Spuren der Veränderungen, der Klimaveränderung zu erforschen. Paulas Reise oder wie ein Huhn uns zu Klimaschützern macht, von Jana Steingässer. Wie ist das Sachbuch konzipiert?
Das ist so konzipiert, dass Paula Geschichten erzählt von diesen Reisen. Und das sind sehr, ja, im kindlichen Ton erzählte Geschichten mit Familie und Anekdoten und die kleinen Geschwister, die nerven, der kleine Bruder, der alles besser weiß, Mama, die irgendwann die Nase voll hat von der Wanderei und so weiter. Also man spürt diese Figuren so ein bisschen klischiert, weil es soll ja nicht literarisch sein, es soll ja eher exemplarisch sein. Also man fühlt sich sofort in diese Familie hinein. Das ist der rote Faden, der uns durchzieht, der wahrscheinlich auch die Kinder packen soll und mitziehen soll. Ich jetzt als erwachsene Leserin finde interessanter die Informationsboxen, die einen großen Teil auch ausmachen des Buches, wo man erfährt, wie zum Beispiel in Grönland die Situation ist mit der schmelzenden Eiskappe, wie die Situation in den Alpen ist mit den Gletschern, die wegschmelzen, wie die Situation auch sehr, also in Afrika ist, mit der Dürre, aber eben auch sehr spannend fand ich in Albanien, wo es einen Fluss gibt, der noch praktisch unverbaut ist, bei dem jetzt massenweise Wasserkraftwerke gebaut werden sollen, obwohl der immer weniger Wasser führt und sowieso keinen Sinn mehr hat, Wasserkraftwerke zu bauen. Und solche Zusammenhänge werden über das ganze Buch wirklich auch aufgebaut. Also man lernt viel. Ich finde es also da wirklich auch didaktisch sehr gut gemacht, dass man am Ende tatsächlich nicht nur Details weiß, sondern auch Zusammenhänge sehen kann. Und am Schluss gibt es dann auch noch ein Kapitel mit ganz vielen Tipps, wie man im eigenen Leben ökologischer leben kann. Vielleicht sollte man damit anfangen, nicht mehr so viel rumzureisen, was dann auch ein bisschen paradox ist.
Das Buch endet mit der Aufforderung an die Kinder, sich respektvoll, aber durchaus frech oder eindringlich, muss man vielleicht sagen, zu engagieren. Und wenn wir jetzt in die Zeitungen schauen oder auch in die Nachrichten, dann kann man sagen, die jungen Menschen haben ja bereits damit begonnen. Paulas Reise oder wie ein Huhn uns zu Klimaschützern machte. 160 Seiten, 150 Fotos erschienen im Oettinger Verlag ab 8 Jahre. Christine Lötscher, ganz herzlichen Dank für die Vorbereitung der 7 Titel. Auch der Jury einen Dank fürs monatliche Auswählen. Es folgt nun Computer und Kommunikation. Ein schönes Wochenende wünscht Ihnen Ute Wegmann.